oh, kann ich das machen? Also da habe ich mir so selber im Weg gestanden, gar nicht die Firma, sondern ich mir selber, weil ich das halt ja, aus vergangenen Firmen anders kannte. Aber mittlerweile ist dann, ja gut, dann mache ich jetzt die Pause und wenn die Kleine dann pennt, dann kann ich mich ja nochmal hinsetzen.
Hallo und herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast Live bei Park IT. Was einer nicht schafft, das schaffen viele. Für diese genossenschaftliche Leitidee steht die Park IT mit fast 500 Mitarbeitenden. Ich bin eine davon. Mein Name ist Stefanie Thieme und ich interessiere mich für die Geschichten, die unsere KollegInnen zu erzählen haben. Wie sie zur Park IT gekommen sind, wie ihre Aufgaben aussehen und wie sie sich hier fühlen. Wirf einen Blick hinter die Kulissen und lass dich von mir mitnehmen. Ja, mein heutiger Gast ist seit rund 4,5 Jahren als Softwareentwickler im Bereich Testautomatisierung bei der Park IT. Mike Hähne. Neben seiner Rolle als Entwickler engagiert sich Mike in der Nachwuchsförderung und begleitet Auszubildende auf dem Weg zum mathematisch-technischen Softwareentwickler. In der IT-Community ist er außerdem als Speaker zum Thema Testautomatisierung bekannt. Und als Working Dad, wie er sich selbst nennt, liegt ihm nicht nur der Nachwuchs im Unternehmen am Herzen, sondern auch der eigene Zuhause. Vor kurzem ist Mike nämlich zum zweiten Mal Vater geworden und gerade erst aus seiner Elternzeit zurück. Was liegt da näher, als über dieses besondere Thema zu sprechen, Väter in Elternzeit und die Herausforderungen, die das Leben als Working Dad mit sich bringt. Wir wollen einen Blick auf folgende Fragen werfen. Was braucht es, damit noch mehr Männer ermutigt werden, Elternzeit zu nehmen? Und wie lässt sich eine aktive Vaterrolle mit der Karriere in Einklang bringen? Vereinbarkeit ist schließlich nicht nur ein Frauenthema. Darüber hinaus möchte ich mehr über Mikes beruflichen Werdegang und seine Spezialisierung im Bereich Testautomatisierung erfahren, insbesondere wie diese zur agilen Softwareentwicklung bei der Park IT beiträgt und wie man ein agiles Mindset entwickelt. Jetzt habe ich lange gesprochen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und heiße dich ganz herzlich willkommen, Mike.
Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich da sein darf. Es sind eine Masse an Themen und mal schauen, wie wir das heute alles unterbringen hier.
Mike, vor einigen Monaten hast du dich auf LinkedIn geäußert und gepostet, ich bin dann mal weg und damit keinen Jobwechsel angekündigt, sondern dich in deine Elternzeit verabschiedet. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle zu Kind Nummer 2 und meine Anerkennung, dass du mit gutem Beispiel vorangehst. Väter in Elternzeit sind ja leider immer noch die Ausnahme, auch wenn sich gefühlt da etwas langsam dran ändert. Daher bin ich neugierig, war das für dich von Anbeginn klar, dass du Elternzeit nehmen würdest?
Also für mich war es ganz klar. Das war auch schon beim ersten Kind klar, dass ich sage, hey, ich möchte für mein Kind, meine Frau da sein, die ja dann erstmal im Wochenbett ist und habe gesagt, nee, ich nehme die Auszeit, das ist wichtig für mich. Aber man muss sagen, beim ersten Kind war das irgendwie alles noch schwierig gewesen. So, wann nimmst du Elternzeit? Nimmst du sie gleich direkt nach der Geburt? Lässt du nochmal irgendwie 2 Wochen dazwischen? Weil könnte ja nochmal was auf Arbeit irgendwie sein. Und tatsächlich habe ich beim ersten Kind versucht, noch 2 Wochen zu arbeiten. Das ging aber sowas von in die Hose, dass ich dann gesagt habe, nee, ich gehe ja kaputt. Ne, die ganze Zeit zwischen Kind, Frau und Arbeit hin und her. Ich gesagt habe, ich nehme mir Urlaub. Ich nehme mir die 2 Monate, auch beim ersten Kind. Und wir wuppen das erstmal. Und auch diese Veränderung von 0 Kinder auf 1 Kind, die war so groß. Und da ist so eine Auszeit zum zu sich kommen, Prioritäten neu ordnen, erstmal überhaupt kennenlernen, wie ist dieses Kind, wie ist das Leben mit Kind, wie verhalten wir uns eigentlich. Schlaflose Nächte sind ja dann ein ganz großes Thema. Da, ne, Schlafentzug ist ja ein Folterinstrument. Also von daher mussten wir auch da erstmal durch. Und da hilft halt diese Auszeit, für sich selber da zu sein, für die Frau da zu sein, aber auch für das Kind da zu sein. Und ja, es war selbstverständlich. Und jetzt beim zweiten Kind habe ich sofort gesagt, hey, Da ist das errichtete Geburtstermin. Wenn das Kind kommt, ich bin für 2 Monate weg. Und das war auch okay. Also hat keiner was dagegen gesagt. Alle haben gesagt, ja, dann habt eine schöne Zeit. Schön ist ja immer so relativ, ne? Wenn man Kinder hat, dann denkt man sich, oh, so klein wie die sind, das möchte ich nochmal haben. Andere, die keine Kinder haben, denken sich, ach, dieser Schlafentzug, das könnte ich nicht machen. Aber ich habe die zweite Elternzeit mehr genießen können als die erste Elternzeit, weil dort einfach sich viel gewandelt hat in mir, in dem Leben und in meinem Leben. Und bei Kind 2 konnte ich das einfach jetzt viel mehr genießen. Es war eine so schöne Zeit. Ich hätte gerne noch 6 Monate mehr genommen.
Genau, gutes Stichwort. Ja. Bei 2 Monaten denke ich auch, das ist ja noch ausbaufähig. Vielleicht beschreibst du einmal, welche Überlegungen da im Raum standen, was die Länge der Elternzeit betrifft und was vielleicht auch für Voraussetzungen im Job gegeben sein müssen, damit man das überhaupt für alle Beteiligten planbar macht und in den Griff bekommt.
Genau. Also was das Jobmäßige angeht, bei, ich sag jetzt mal, Frauen ist das ja sehr gut geregelt. Aber bei einer Frau, die gehen erstmal in Mutterschutz und dann haben sie ja die Möglichkeit, dann weiter in Elternzeit zu gehen. Und die meisten, so wie ich es kenne, machen das halt. Und hier beruflich bei der Park-IT war es halt, wie gesagt, kein Thema. Ich bin zu meinem Chef gegangen oder meinem Personalverantwortlichen gegangen, habe gesagt, hey, pass auf, wir bekommen ein Kind, errechnetes Geburtstermin ist da und da. Ich werde dann erstmal 2 Monate weg sein. Und da er selber Vater ist, weiß, wie das ist, ja, dann tschüss, ist kein Problem. Wir wissen jetzt Bescheid, ist ein halbes Jahr vorher, man kann planen. Das ist natürlich auch fair, den Arbeitgeber nicht ja, 2 Monate oder im Bereich der gesetzlichen Frist das zu sagen, sondern so früh wie möglich. Und alle konnten sich darauf einstellen. Mein Teamkollege konnte sich darauf einstellen. Das war auch lustig, der war auch vorher 3 Monate nochmal in Elternzeit. Dann haben wir uns eine Woche getroffen.
Staffelübergabe.
Genau, ne? Und dann hat er weitergemacht. Und das war einfach so selbstverständlich, dass es kein Thema ist. Ich musste mich davor nicht scheuen, zu sagen, ich gehe in Elternzeit. Ich musste nicht irgendwie Angst haben, dass das auf mich zurückfällt oder auf das, was ich mache, zurückfällt. Und ich glaube, das muss einfach gegeben sein, ne? Dass Männer, die eine Karriere haben, nicht davon ausgehen müssen, oh, in der Zeit, wo ich weg bin, kommt der andere Kollege. Und der kriegt dann den neuen Posten oder irgendwas.
Siegt an meinem Stuhl.
Ja, genau, da siegt dann
ja,
den Stuhl.
Ja, damit sprichst du schon ein wichtiges Thema an, denn Fakt ist ja, es ist in Deutschland nach wie vor Ausnahmetatbestand, dass Väter in Elternzeit gehen. Und ich würde gerne nochmal darüber sprechen, was du denkst, was hier die größten Hindernisse sind. Also Thema Karriereknick hast du gerade schon angesprochen. Gibt es noch andere Punkte, die da reinspielen?
Der andere Punkt ist halt auch das Geld, das Finanzielle. Wir sind jetzt letztes Jahr besser gesagt, umgezogen in ein Mietshaus. Da haben wir natürlich auch eine große Miete. Dann hat man ein Auto, aber man hat Kosten einfach, die da sind. So, und wenn man gut verdient, dann kommt man ja sehr schnell bei den Elterngeld an die Grenze von 1.800 Euro. Und je mehr man eigentlich verdient, desto mehr Verlust, in Anführungsstrichen, hast du ja pro Monat. Und da musst du dann schon gucken, hast du dir genug angespart? Möchtest du das angesparte Geld dafür ausgeben? Weil man möchte sich ja vielleicht doch mal ein Haus kaufen oder andere Sachen machen. Man muss da wirklich Prioritäten setzen. Und wir haben gesagt, okay, ich nehme mir jetzt 1 Monat Urlaub, um das Ganze abzudecken. Das war natürlich auch hart, dass ich gesagt habe, ja, bis zum Ende des Jahres warte ich, um da halt wirklich dann 20 Urlaubstage auf einmal zu verbraten. Und dann 1 Monat Elternzeit und ein zweiter kommt dann noch nächsten Sommer, wenn dann die Eingewöhnung ist, der Kleinen in der Kita, also so voraussichtlich. Und meine Frau gesagt hat, ja, ich möchte gerne einen Großteil der Elternzeit nehmen, was ja auch vollkommen legitim ist nach 9 Monaten Schwangerschaft, wenn man sich da mal ein bisschen erholen möchte und das genießen möchte. Aber dass wir beide so lange in Elternzeit gehen, das war halt finanziell einfach nicht drin. Und wenn man sich auch anschaut, diese 1.800 Euro, dieses Elterngeld, das ist ja schon etwas, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, aber das ist halt auch in den letzten Jahren nicht hochgegangen. Wir reden von Inflationsausgleich, ne? Die Preise steigen, aber wir reden nicht darüber, das Elterngeld auch dementsprechend anzupassen. So ist das halt auch gerade ein großes Hindernis für alle Gutverdienenden, ob jetzt männlich oder weiblich, da in Elternzeit zu gehen.
Das heißt, Elternzeit muss man sich auch leisten können, sowohl finanziell wie auch was die beruflichen Rahmenbedingungen betrifft. Ich habe dir ja in unserem Vorgespräch erzählt, dass mein Mann vor 17 Jahren, als unser Kind geboren wurde, nicht gewagt hat, Elternzeit zu nehmen. Und da hat mit Sicherheit der Aspekt reingespielt, dass er die Sorge hatte, dass es berufliche Nachteile nach sich ziehen könnte. Er stand damals eben noch ganz am Anfang seiner Karriere. Würdest du sagen, dass sich hier gesellschaftlich etwas getan hat? Gibt es da eine größere Akzeptanz? Gibt es vielleicht auch Vorbilder heute, auf die wir gucken können, die uns hier positiv beeinflussen?
Also ich kann sagen, bei der Park-IT ist die Akzeptanz einfach groß, weil hier sind einfach viele Familienmenschen, Familienväter, die wissen einfach, wie wichtig das ist. Und auch wenn sie es früher nicht ermöglicht, also die nicht die Möglichkeit haben, wird es hier halt ermöglicht. Wenn man vielleicht andere Felder anguckt, ich sag mal, ich habe eine Ausbildung damals gemacht zum Fachinformatiker in der Spedition und Logistik. So, wenn ich mir da das Arbeitsumfeld oder Arbeitsumfeld angucke, da würde ich jetzt nicht behaupten, da hätte man das mal eben so machen können. Ne? Da war der Ton ein bisschen rauer gewesen. Da muss ich halt bei vielen Firmen, glaube ich, noch was tun, was die Akzeptanz geht bei Führungskräften. Und da hilft mir halt, oder mir hat geholfen als Foreman, der Roman Geider, der halt das Buch Working Dead rausgebracht hat, wo ich dann...
Daher die Inspiration.
Genau, ja. Daher die Inspiration. Aber der einfach mal so mir Impulse gegeben hat, jetzt mal meine Prioritäten zu überdenken. Also ich muss ja sagen, ich bin seit meinem 16. Lebensjahr, mache ich Softwareentwicklung. Und ich mache sie wirklich mit Leidenschaft, ich mache sie gerne. Ich liebe sie, wirklich. Und ich habe mich auch lange Zeit darüber definiert, was mein Beruf ist, was ich mache. Und dann kommt ein Kind. Und dann ist die Frage, ist das jetzt eigentlich noch so angebracht, jetzt zu sagen, boah, die Arbeit ist an erster Stelle? Nee, ist sie dann halt nicht mehr. Aber wenn man das seit dem 16. Lebensjahr dann gemacht hat, dann braucht das auch eine gewisse Zeit, bis sich das setzt. So, hey, jetzt ist die Arbeit nicht wichtig, dein Sohn ist krank oder hey, du musst gerade mal unterstützen, zur Hand gehen. Ja, du wirst dann aus der Arbeit rausgerissen, aus deinen Gedanken, aber das ist okay. Das hat aber beim ersten Kind gedauert, bis sich das bei mir gesetzt hat. Und da war ich halt froh, mit dem Buch von ihm so Denkanstöße gehabt zu haben. Das heißt hier, arbeite nicht weniger, sondern anders. Verteil dir deine Zeit.
Und so wie ich dich verstanden habe, geht es dir ja vor allem auch darum, hier eine aktive Vaterrolle einzunehmen und nicht nur der Papa zu sein, der am Wochenende Zeit hat oder abends nochmal in das Zimmer reinkommt, wenn die Kinder schon schlafen, richtig?
Also. Genau, wenn man sich meinen Vater anschaut, der musste in Schichtarbeit arbeiten und wenn seine Schichten so lang, ich sage mal kurz abends oder morgens mal kurz Hallo gesagt, da ging das nicht anders, der musste seine 40 Stunden machen. Der musste arbeiten gehen, damit das Geld da ist. Also hatte ich jetzt auch so kein Vorbild gehabt. Aber jetzt, ich freue mich halt darüber, wenn ich dann sage, okay, der Kleine kommt aus der Kita und ich mache jetzt, unterbreche die Arbeit, kann mit ihm noch spielen, kann ihn noch ins Bett bringen. So, und dann setze ich mich wieder an die Arbeit ran, noch bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einer gewissen Uhrzeit, die ich mir mal setze, weil ich möchte ja abends auch noch Zeit mit meiner Frau vorm Fernseher verbringen, dass wir auch ein bisschen runterkommen und Zeit für uns haben. Aber ja, dass ich einfach auch da bin, auch wenn der Kleine krank ist, das nicht immer heißt, ja, meine Frau bleibt dann zu Hause. Wir haben halt hier die Möglichkeit, zusätzlich zu diesen gesetzlichen Kranktagen, haben wir hier noch weitere Freistellungskindkranktage, die wir haben. Und da werden wir für diese Kranktage voll bezahlt gegenüber dem, was gesetzlich ist, und glaube ich 80%, die man dann bekommt für die Tage. Und das ist halt, das inspiriert dann einfach schon zu sagen, nö, geh du mal heute arbeiten und ich mache.
Genau. Genau, damit sprichst du eigentlich schon ganz, ganz wichtige Punkte an, auf die ich gerne auch zu sprechen komme. Wir nehmen ja in der Park-IT wahr, dass Elternzeit nehmen längst keine Müttersache mehr ist. Und in diesem Jahr wurde jeder zweite Elternzeitantrag von Männern eingereicht. Und ich hätte dich jetzt auch fragen wollen, was macht das Unternehmen hier an dieser Stelle richtig? Du hast gerade schon so zwei Punkte genannt. Das ist die Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung, die es dir erlaubt, durchaus mal eine Pause einzulegen und dann abends sich nochmal ranzusetzen. Das muss ja auch möglich sein. Und auch ein finanzielles Entgegenkommen, wie du gerade beschreibst. Gibt es noch andere Punkte, die du hier nennen willst?
Also zum Beispiel auch die Hilfe beim Start, wenn man sich mal wenn man Elterngeld beantragen möchte. Da gibt es ja dann Elterngeld Basis, Elterngeld Plus und sonst was. Als ich das bei Kind 1 beantragen musste, haben wir uns da noch durchgearbeitet, haben Excel-Tabellen gemacht, haben alles durchgerechnet. Und mittlerweile hat die Park-IT halt eine Kooperation mit der Familiengenossenschaft, die halt Beratungen, zum Beispiel rund um das Thema Elterngeld, die ersten Monate mit Kind, aber auch weiter bis in die Schule halt. Was mache ich, wenn mein Kind gemobbt wird oder wenn man merkt, oh, das Kind entwickelt eine Queer-Sexualität. Wie kann ich mein Kind dabei unterstützen, das zu machen? Oder auch mein Kind radikalisiert sich, was halt so passieren kann. Hat man mit der Familiengenossenschaft auf jeden Fall einen Ansprechpartner, der einen zur Seite steht. Heißt ja nicht, dass man es nehmen muss, aber einfach schon die Gewissheit zu haben, da ist jemand, das hilft halt. Und auch beim Elterngeld, wir haben das dann beim Kind 2 in Anspruch genommen. Da wussten wir natürlich schon so einiges, wollten aber nochmal abchecken lassen, hey, da hat sich ja dann auch was geändert mit, wir dürfen nicht 2 Monate gleichzeitig nehmen, sondern nur noch 1 Monat. Und der andere Monat, den darf ich als Partner nehmen, den darf auch meine Frau nicht nehmen. Na, da hat sich ja dann auch was geändert. Und da haben sie uns mit Beratung durchgeholfen. Und ja, bei den finanziellen Aspekten spielt halt bei uns gerade sehr diese Kita-Kosten. Die spielen halt bei uns so 600 Euro im Monat. Das ist nicht wenig. Die musst du auch erstmal erarbeiten, um dein Kind zu betreuen. Aber da hilft halt auch die Park-IT mit einem Kita-Zuschuss, also mit so einem Betreuungszuschuss, dass wir da finanziell ein bisschen abgefedert sind. Das ist wirklich nicht wenig, wo ich sage, oh, dadurch können wir uns das dann auch schon gut leisten, unser Kind halt in die früh erzieherliche Bildung da reinzugeben. Und das tut denen so gut. Wir haben auch anfangs gedacht, ah, ein Kind mit 1 in die Kita schicken, machen wir das nicht. Meine Schwester ist Pädagogin und hat dann gesagt, doch, das tut dem gut. Wir merken, boah, der hat sich entwickelt. Der hat auf einmal angefangen, einfach zu singen, weil die das in der Kita machen. Ich mag zu Hause nicht so singen, ne? Weil ich weiß nicht, wie das so ankommt. Und er hat schon mal zu mir gesagt, Papa, hör auf. Von daher.
Mike, ich sehe schon, ich sammle gerade gedanklich Themen für die nächsten 5 Folgen. Nun ist die Elternzeit vorbei und der eigentliche Wahnsinn beginnt erst. Wie erlebst du diesen Spagat zwischen beruflichem Engagement und deinem Alltag als Vater?
Ja, manchmal ist das natürlich alles total chaotisch und ich sage mal, der ganz normale Wahnsinn. Wir haben gerade Hand und Fuß durchgemacht. Der Kleine hat noch gerade andere Probleme, die wir behandeln lassen müssen. Und ja, du möchtest natürlich für deinen Sohn da sein, für deine Tochter. Und dann kommt da auf einmal der Teams-Anruf. So, hey, wir haben da noch was, ja. Aber da hilft es halt zu sagen, okay, ich habe morgens mit meinem Kleinen die Zeit. Wir stehen gemeinsam auf, wir essen, ich bringe ihn in die Kita, ich komme nach Hause. Und dann habe ich halt Freiraum zum Arbeiten. Ne, bis 15 Uhr. Ich habe auch Terminblocker bei mir drin, wo es heißt, hey, Termine dürft ihr bei mir erst ab 9 Uhr einstellen und ab 15 Uhr keine mehr.
Also man ist auch viel besser getaktet irgendwie genau. als Working Dad.
Ja, aber ich habe auch wirklich diesen 15 Uhr. Meine Frau holt den Großen zwar aus der Kita ab, aber man weiß ja, wie Kinder sind. Die kommen manchmal aus der Kita und sind sie einfach bläh und wollen, ne? Und das ist dann schon herausfordernd. Und dann möchte ich mir, und kann ich hier auch, mir die Zeit nehmen, runterzugehen und dann mit ihm zu spielen, zu machen. Aber ja, das funktioniert halt hier sehr, sehr gut, weil die Akzeptanz einfach da ist. Gestern schrieb mir ein Kollege Mike, du, ich kann gerade mit denen nicht telefonieren. Ich muss gerade meine Tochter aus der Kita abholen. Ja gut, dann ist das so. Das ist nicht so, dass dann gesagt wird, oh, der ist ja die ganze Zeit immer weg und der versteckt sich vielleicht hinter seinen Kindern oder irgendwie sonst was. Diese Gedanken habe ich hier noch nie öffentlich gehört. Bei ehemaligen Arbeitgebern könnte ich mir das eher vorstellen, dass da sowas gesagt wird. Aber hier ist einfach so eine Selbstverständlichkeit gegenüber Familie, wo ich sage, die ist aber, wenn man sich, glaube ich, die Arbeitswelt anschaut, nicht selbstverständlich. Mhm. Das kann ich zumindest aus meinem beruflichen Werdegang sehen. Und dass da halt dann gesagt wird, ja, du musst doch noch das und das machen. Ja, aber ich habe auch noch Familie. Ja gut, aber trotzdem. Ja, aber das muss halt jeder Arbeitgeber für sich entscheiden, wie viel Raum er da gibt. Da zieht man halt gewisse Personen an. Man merkt halt, hier sind einfach viele Familien, Väter, Mütter. Und ja, da ist die Arbeitsumgebung einfach eine ganz, ganz andere, als wenn du vielleicht mit in einer Firma arbeitest, ich sag jetzt mal, wo die Karrieren, wie wurde es gesagt, geilen sitzen und einfach sagen, hey, ich muss hochkommen in meinen Positionen irgendwie, koste es, was es wolle.
War dir denn klar, was da so alles auf dich zukommt als Working Dad? oder gab es Dinge, die dich überrascht haben? Oder hat man da Erfahrung, wenn man sagt, ich bin ja jetzt schon bei Kind Nummer 2 angelangt?
Also bei Kind Nummer 1 waren wirklich viele Überraschungen, wo wir gesagt haben, okay, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal irgendwie zum Menschen sagen muss, hör auf damit, mach das nicht. Wir haben beim ersten Kind auch noch in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt. Und da, wo er dann gespielt hat, da habe ich dann halt auch gearbeitet. Und da kam er dann schon mal an, wollte die Aufmerksamkeit von dir, aber du musstest sie dann halt irgendwie auf die Arbeit legen. Und dann zu sagen, nee, bitte nicht und sonst was, das hat schon, ist mir persönlich sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Oder wenn ich gemerkt habe, hey, meine Frau braucht gerade eine Hand, dann dieser Drang war einfach da und ich musste dann gehen. Dann war die Arbeit auch kurz egal, aber sich dann wieder dran zu setzen, diese ständigen Kontextwechsel, das war schon sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber daran gewöhnt man sich. Zum einen, also jetzt mit Kind 2 ist das irgendwie total easy. Wenn man die räumlichen Bedingungen hat, jetzt haben wir ein eigenes Büro, da kann ich die Tür zumachen und sagen, nee, jetzt geht das gerade nicht. Das hilft halt auch schon ungemein. Aber dennoch, wenn meine Frau anruft und sagt, hey, ich brauche dich hier, dann lasse ich alles stehen und liegen und gut ist. Aber auch mit, Kind ist krank und dem geht es aber eigentlich ganz gut. Ne? Aber er darf halt nicht, Hand, Mund, Fuß ist eine Infektionskrankheit dann. Aber ihm ging es so von der Energie ganz gut. Dann kommt er halt mit ins Teammeeting und unterhält er alle irgendwie. Ne? Ist auch mal lustige Situationen, die dort entstehen.
Könntest du noch mal einen kleinen Einblick in eure Alltagsorganisation uns geben? Habt ihr euch sozusagen aufgeteilt auf bestimmte Ressorts? Übernimmt der eine was besonders gerne oder überlässt man bestimmte Dinge dem Partner gerne?
Also ich darf zum Beispiel keine Wäsche mehr zusammenlegen. Das mache ich wohl nicht gut genug. Aber so ist das zum Beispiel darüber dahin gewachsen. Ich kümmere mich halt viel um den Garten, mache auch sauber Geschirrspüler oder gerade ist mein Fachgebiet, die Fläschchen sauber zu machen. Nee, aber irgendwie, es gibt so gewisse Bereiche, wo wir gesagt haben, jetzt ne, irgendwie Wäsche macht meine Frau, gewisse Dinge im Garten oder sonst was, die mache ich. Aber es ist halt sehr fließend. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass da irgendwie sich so eine typische Rollenbildung oder Aufgabenbildung sich getan hat. Ich koche zum Beispiel unheimlich gerne, was man ja auch vielleicht eher ne, Frauen zuordnet. Aber das mache ich total gerne und habe dann auch Spaß daran, das zu machen. Aber so ganz typische, das ist sehr fließend, was man so alles erledigen muss. Dann aber sonst der Alltag. Ja, es ist halt, wie ich schon gesagt hatte, morgens kümmere ich mich um den Großen. Meine Frau bleibt dann mit der Kleinen noch liegen, weil jede Stunde oder die Minute, die man länger schlafen kann, ist wertvoll bei so einem Neugeborenen. Dann geht er in die Kita und ja, dann kümmert sie sich halt ne, unter der Woche um Essen, um die Kleine, was dann halt noch so gemacht werden muss. Ich übernehme oftmals dann noch, ach, wir müssen nochmal da anrufen, da nochmal einen Termin machen. Das mache ich dann nochmal so zwischendurch. Dann wird der Große aus der Kita abgeholt, das macht dann meistens sie. Währenddessen passe ich dann wieder auf die Kleine auf. Im besten Fall schläft sie und ich sehe da auf dem Monitor, alles ist toll. So mitteloptimal ist dann, die Kleine ist sehr unruhig, der Nuckel fällt raus. Ich bin aber gerade im Meeting und muss sagen, es kann gleich sein, dass ich mal schnell nach unten sprinten muss und den Nuckel wieder reinstecken. das ist so der suboptimale Fall in Anführungsstrichen. Und ja, ganz raus bin ich dann halt, wenn die Kleine wach ist. Und sie dann halt den Großen abholt. Aber das ist dann auch vollkommen okay. Das ist irgendwie, beim ersten Kind war das noch so, oh, kann ich das machen? Also da habe ich mir so selber im Weg gestanden. Gar nicht die Firma, sondern ich mir selber. Weil ich das halt ja, aus vergangenen Firmen anders kannte. Aber mittlerweile ist dann, ja gut, dann mache ich jetzt die Pause. Und wenn die Kleine dann pennt, dann kann ich mich ja nochmal hinsetzen.
Also ihr teilt euch das wirklich partnerschaftlich.
Genau, kann man so sagen. Also wir hatten jetzt, wir schauen auch immer mal, reden immer mal wieder drüber, so retrospektive mäßig, wenn man so möchte. Passt das?
Und die Agilität in der Partnerschaft.
Ja, auch das gehört dazu, mal zu schauen, was passt und was passt nicht. Und zu gucken, wo können wir was besser machen. Auch da findet ja tatsächlich Teile der Agilität in.
Da kommen wir gleich, genau, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber bevor wir das tun, bist du bereit für unser Entweder-oder-Spiel? Du musst dich entscheiden zwischen zwei Begriffen. Solltest du es nicht können, sind auch beide natürlich erlaubt. Und solltest du etwas erläutern müssen, wollen, kannst du das auch gerne tun.
Gerne.
Ein paar Antworten ahne ich schon. Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher, aber das auch schon vor dem ersten Kind.
Okay. Homeoffice oder lieber arbeiten im Büro?
Boah, das ist tatsächlich so. Also jetzt aktuell arbeite ich sehr gerne aus dem Homeoffice, weil ich bin einfach viel, viel flexibler. Es gab aber eine Zeit lang, da bin ich sehr gerne ins Büro gegangen. Also das wechselt tatsächlich immer wieder. Heute bin ich im Büro und sehe viele Leute wieder, die sehen mich wieder, man unterhält sich. Es ist ein guter Mix einfach da. Im Homeoffice kann ich mich halt auch gut auf Sachen konzentrieren, auch mal Teams einfach ausschalten. Hier im Büro kann ich nicht Türen einfach abschließen, dass keiner reinkommt.
Das geht nicht.
Aber das ist ja auch vollkommen okay. Ich finde, es muss ein guter Mix.
Das abschließbare Büro, eine Innovation.
Ach, vor Homeoffice wäre das manchmal sehr schön gewesen. Also jetzt, weil ich bin ja hier unter Corona-Bedingungen in die Park-IT gekommen, das kenne ich nicht. Aber bei anderen Arbeitgebern einfach mal Tür zuzumachen, damit man sich gut fokussieren kann, das wäre toll gewesen.
Pixi-Buch oder Fachlektüre?
Oha. Pixi-Buch lesen wir momentan noch eher weniger, sondern gucken uns Tierbücher und Ähnliches an. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Fachbücher, ich setze mich gerne abends hin und lese. Gerade dieses Feld Testautomatisierung war ja für mich in den letzten Jahren, sag ich mal, ich will nicht sagen neu, aber die Spezialisierung darauf. Und da habe ich natürlich Basiswissen, Testautomatisierung, Basiswissen, Tests oder Testen in der agilen Welt durchgelesen. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Also der gute Mix macht es auch da.
Bugfixing oder neue Features entwickeln?
Oh.
Gemein.
Ja, richtig gemein. Also natürlich immer neue Features machen. Das macht natürlich immer mehr Spaß. Aber es ist auch befriedigend, Bugs zu fixen, weil du einfach weißt, hey, da wurde ein Fehler behoben, der stört uns jetzt oder stört den Kunden nicht mehr. Und alles ist toll.
Kinder beruhigen oder Kollegen besänftigen?
Ganz klar Kinder beruhigen.
Warum?
Aber da habe ich irgendwie bessere Mittel, das hinzubekommen. Keine Ahnung, so intuitiv einfach. Ich kriege meinen Sohn schneller ruhig.
Als du Kollegen besänftigen kannst.
Ja, natürlich. Die Bedürfnisse von Kindern, die sind noch recht einfach. Die von den Kollegen, die sind sehr komplex. Das bringen erwachsene Menschen mit sich.
Ich würde direkt gerne weitermachen mit dem Thema Satzanfänge vervollständigen, wo ich extrem gerne einmal einen Vortrag halten würde.
Oh, das habe ich tatsächlich schon gemacht. Das war bei der Javaland, damals im Phantasialand. Das war immer so mein Traum. Aber wo ich jetzt noch hinwollen würde, wäre so die JCon, die dann in Mainz stattfindet. Das war meine erste Konferenz, auf der ich jemals war. Von der habe ich so viel mitgenommen. Das wäre halt schön, da nochmal einen Vortrag halten zu können.
Einen attraktiven Arbeitgeber zeichnet aus?
Dass die Menschlichkeit oder die Menschen vor den Profit gehen. Da habe ich für mich ein aktuelles, sehr gutes Beispiel, dass ich einen Kollegen, der Freiberufler war, zu uns geholt habe. Und in der Probezeit ist dann ein Elternteil verstorben. Und er hat gesagt, hey, ich muss dahin. Meine Geschwister brauchen mich. Und das ist halt nicht mal um die Ecke. Da musste er wegfliegen. Mhm. Und hier gesagt wurde, ja, kümmere dich drum. Geh. Also wirklich? Ja, geh. Wenn du wiederkommst, dann regeln wir die Zeit, die du versäumt hast. Dann schauen wir, wie wir das in Lot bekommen. Aber gerade ist es wichtig, kümmere dich um deine Familie. Dann war er 2 Wochen weg gewesen, kam wieder und man hat alles geregelt. Und er hat auch zu mir gesagt, boah, Mike, was du über die Bargeld erzählt hast, das stimmt ja einfach, dieses gute Miteinander. Das war für mich so wichtig. Ich habe mir keine Gedanken mehr über meine Arbeit gemacht. Als Freiberufler habe ich mir immer Gedanken gemacht, weil die Kunden auf mich gebaut haben. Es gab einen Projektplan und ich musste da sein einfach. Und er war sogar so dankbar, dass er dann eine E-Mail geschrieben hat an unseren Personalverantwortlichen, Bereichsleitung, Geschäftsführung und alle anderen Kollegen, die da mitgewirkt haben und sich einfach nur bedankt hat. Mhm. Das ist sowas, sowas kannst du dir nicht kaufen. So, ne? Da hilft auch nicht der klassische Obstkorb, so Mitarbeiter zu binden. Das ist halt ein richtig schönes Beispiel, wo ich gesagt habe, das ist die Park-Idee.
Menschlichkeit vor Profit.
Ja.
Sehr schön. Innere Ruhe finde ich.
Ach, aktuell durch Atemübungen. Aber ich habe jetzt auch angefangen, ein Aquarium aufzubauen, wo ich gesagt habe, die Welt da draußen, die ist gerade gefühlt so verrückt. Zu Hause ist so viel Strom durch zwei Kinder. Auf Arbeit ist immer so viel los. Dass es so ein kleiner Moment Ruhe ist, wo ich mich hinziehen kann. Das ist auch so ein Stück Urlaub. Ich war in den letzten Jahren, hat Urlaub nicht so ganz gepasst. Besonders wegfliegen, was wir früher gerne gemacht haben. Wir sind ja in Kapstadt gewesen, Namibia, in Bali. Das geht halt jetzt erstmal nicht mehr. Aber es ist halt so ein Stück Flucht für einen Moment. Ruhe finden, den Fischen zu gucken und alles ist gut.
Das Aquarium. Meine Hobbys neben meinen Kindern sind?
Zum einen das Aquarium jetzt geworden, zum anderen aber auch, ich versuche einfach mehr Sport zu machen, weil das auch mir einen Ausgleich gibt. Und ja, sonst eigentlich auch immer noch die IT-Welt. Es ist weniger gerade mehr das Programmieren, sondern mehr so Smart-Home-Dinge. Die Garage habe ich smart gemacht. Ich weiß jetzt, welche Türen und Fenstern offen sind. Ich weiß, wo die Luft gerade schlecht ist. Diese ganze Smart-Home-Sachen, die machen auch gerade sehr, sehr Spaß, das mal so zu machen und da was Praktisches rauszugewinnen.
Und zum Abschluss, was man von Azubis lernen kann?
Oh, den Status quo zu hinterfragen. Weil es ist da tatsächlich immer so, wenn wir arbeiten in unserer Welt, wir haben mittlerweile eine gefestigte Meinung oder ein gefestigtes Bild, wie etwas zu gehen hat. Dann kommt aber ein Azubi und hinterfragt das erstmal. Ja, warum ist das eigentlich so? Und dann merkst, dann überlegst du und natürlich redest du dann, ja, das und das und das. Das haben wir schon so gemacht und ja, aber ich habe jetzt gelesen oder online gelesen in einem Forum bei Reddit, das geht ja auch anders. Okay, was hast du da gelesen? Dann erzählt er und denkst, ah, klingt jetzt, als könnte man das auch so machen. Lass mal ausprobieren. Und das macht halt so Spaß, mit Azubis zu arbeiten, dass sie immer den Status quo gerade so hinterfragen, frischen Elan reinbringen, weil Reddit war für mich bisher nicht so das Wissensportal. Das war Stack Overflow, Google und mittlerweile ChatGPT. Und das ist natürlich schön, wenn da junge Leute dann kommen und neue Informationen aus anderen Portalen mitbringen.
Mike, ich würde jetzt gerne noch mal mit dir über deinen beruflichen Werdegang und dein Arbeitsgebiet sprechen. Sei so nett und erklär uns doch einmal, was eigentlich Testautomatisierung bedeutet.
Also Testautomatisierung ist halt für mich, dass ich Leute davon abhalte, zu viel manuell das Programm durchklicken zu müssen, um zu schauen, ist der Zustand oder das Verhalten der Software so, wie wir das wollen. Es ist halt total ärgerlich, wenn man dort sitzt und so Test durcharbeiten muss. Ja, klick dahin, guck, mach einen Screenshot, klick dahin, mach einen Screenshot, weil das muss ja alles nachweisbar, was wir machen. Und man könnte das automatisieren, das Ganze. Das haben wir bei einem Team gemacht, da haben wir eine Software-Testerin bei uns unterstützt, ihre Testfälle zu automatisieren, die viel auf Kalkulationen, zum Beispiel für eine Kurswertrisiken zu tun hatten, so eine Simulation. Und da hat sie halt für verschiedene Produkte und Szenarien geguckt, berechnen die auch genau das, was wir erwarten. Und da haben wir es geschafft, tatsächlich bei ihr, normalerweise musste sie so 5 bis 6 Wochen manuell testen und das auf eine Woche runterzubrechen. Und das war halt so schön gewesen, auch dieser Moment, wo wir das realisiert haben, so, sie meinte kurz vor Release, ja, ich gehe in Urlaub. Machen wir mal kurz. Wie, du gehst kurz bevor wir eine Version ausliefern in den Urlaub? Ja, ich habe schon alles durchgetestet. Dank eurer Testautomatisierung war das jetzt nicht mehr so viel. Und da hat sie so Klick gemacht, so, aha, das ist, was wir hier machen. Weil das, was wir erreichen wollen, dass halt die Leute diese Happy Passes oder Wanted Fail Passes nicht mehr manuell durchklicken müssen, sondern dann schnelles Feedback drüber bekommen, sogar schon während der Entwicklung, ob das passt oder ob es sich verändert hat und wenn es sich verändert hat, warum hat es sich verändert und ist das so gewollt und mehr hingehen können, so intuitiven Test oder explorativen Test, das heißt, dass sie einfach mal rumklicken, die Kundenbrille nochmal aufsetzen, was hat ein Gespräch, wo hat er eigentlich hingeklickt, funktioniert das auch wirklich so, also wirklich diese individuellen Sachen machen und sich halt nicht mehr vollends nur auf, ja, pures Rumklicken fokussieren, darauf fokussieren müssen.
Das heißt, die Testautomatisierung, wenn es darum geht, welchen Mehrwert liefert sie im Bereich der agilen Softwareentwicklung, dann ist es in jedem Fall schon mal Zeitgewinn. Ist noch etwas hervorzuheben?
Ja, sich darüber Gedanken zu machen, die Testfälle auch einfacher zu halten. Also ja, ich habe ja schon verschiedene Vorträge gemacht, wie man menschenlesbare Testfälle erstellen kann mit Cucumber und Gherkin. Und da die Komplexität rauszunehmen. Man schreibt halt angenommen, wenn, dann. Also angenommen, ich habe die und die Parameter. Wenn ich die Großwertrisikensimulation durchführe, dann erwarte ich diese und diese Ergebnisse. Und früher hat man gesagt, ja komm, ich mache das einfach für alle Produkte eines Types und gucke danach. Aber da dann so ein bisschen kleinlicher drauf zu gehen, ich mache hier für Aktien, hier für irgendwas anderes, das war halt eine Herausforderung gewesen, die sie sich erstmal stellen mussten. Aber das Schöne danach war, wenn dann was fehlgeschlagen ist, dann ist nicht so ein großer Testfall fehlgeschlagen, wo man erstmal gucken musste, okay, bei welchem Produkt ist das aufgetreten? Es stand direkt gleich in der Beschreibung, es ist da aufgetreten. Und so kam man halt auch schneller zur Fehlerbehebung. Und natürlich hat sich die Testbasis dadurch auch sehr gut aufgebaut. Sie ist menschenlesbar. Wir stellen die Tests ja auch unseren Kunden und den Aufsichtsbehörden zur Verfügung. Und die können natürlich auch mit solchen Testfällen besser lesen, nachvollziehen, was testen wir da. Wenn sie so eine Excel vor die Nase gesetzt bekommen, da kann man ja ganz viel Magie drin machen. Das muss man erstmal interpretieren, was da drin ist. Ja, und das hat halt so dafür gesorgt, dass in der agilen Welt halt wir einfach jetzt schneller mit ausliefern können, ein schnelleres Feedback über den Zustand haben. Und das wächst halt gerade enorm.
Du betonst immer, dass für deine Tätigkeit auch ein agiles Mindset erforderlich ist. Ja. Nun wird man damit ja nicht geboren. Wie entwickelt man das? Wie kriegt man das?
Ich hätte da einfach das Glück gehabt. Ich habe ja meine Ausbildung gemacht, wie hatte ich ja schon gesagt, in der Logistik. Da hatte ich einen Chef gehabt, der hat mir gesagt, wie es zu machen ist. So, das ist jetzt nicht agil, das ist dieses Top-Down, wenn du so möchtest. Und dann habe ich den Arbeitgeber gewechselt und da war es halt auch noch irgendwie so gewesen. Ich hatte jemanden, der hatte viel mehr Erfahrung. Es war auch gut, dass er mir diese Erfahrung gegeben hat. Aber dann irgendwann gab es in der Führungskraft einen Wechsel und auf einmal hat er mich gefragt, wie würdest du das machen? Und ich war im ersten Moment total überfordert. Was will der von mir? Das kenne ich so gar nicht. Ich hatte anfangs mit dem totale Schwierigkeiten gehabt, weil ich einfach das nicht verstanden habe. Und irgendwann hat es dann so Klick gemacht. So, aha, der möchte, dass ich mir darüber Gedanken mache. Was könnten das für Lösungen sein? Nicht einfach nur mache, was mir andere sagen. Und da so ein bisschen eigenverantwortlich, eine intrinsische Motivation zur Verbesserung oder zu überlegen, wie setze ich etwas um? Und das ist dann genau so eine Sache, die das bei mir so kultiviert hat. Zu überlegen, okay, wie kann ich das besser machen? Wie können wir das als Team besser machen, dass wir da mehr Eigenverantwortung übernehmen, etwas zu verbessern? Dass wir nicht warten, bis da eine Initiative von außen kommt und sagt, wir müssen jetzt aber, sondern wir gucken, was sind unsere Gestaltungsräume, was können wir beeinflussen und was können wir da besser machen? Und da hat dann halt auch mal geholfen, dass wir dann angefangen haben, erst mit Retrospektiven uns das anzugucken. Und da kamen dann Teams zusammen. Ich habe hier Java gemacht, ein Kollege, der hat Python gemacht. Und er hat gesagt, hey, bei mir in Python geht das aber so und so. Könnt ihr das nicht auch bei euch in Java so und so machen? Ja, vielleicht ein bisschen anders, aber da war einfach dieses Kultivieren von Ideen zu Lösungen hin und dann halt auch mit den verschiedenen Umständen klarzukommen. Da kam dann manchmal rein und hat gesagt, du, bei den Geschäftsführern wurde jetzt das und das entschieden. Gut, ich habe dazu meine Meinung, aber lass mal einen Stuhlkreis machen. Wie können wir das jetzt lösen? Und dann haben wir uns alle hingesetzt und überlegt, okay, so und so machen wir. Zack, stand der Plan. Und da gab es nicht, eine Person hat aus dem Elfenbeinturm entschieden, das wird so und so gemacht, sondern das Team hat zusammen. Und da wusste ich damals noch gar nicht, dass das agil ist. Damit kam man irgendwann mal um die Ecke und sagt so, wir sind ja schon ziemlich agil unterwegs. Agil, was? Was meinst du damit? Ja, lass uns mal Scrum ausprobieren. Okay, und aber einfach dieses Erfahren dürfen. Ich glaube, das hat mir sehr geholfen und das ist auch ein Privileg, muss ich ehrlich sagen, dass ich das erfahren durfte einfach. Das hat sehr geholfen.
Würdest du sagen, man braucht bestimmte Soft Skills, um auch sich in Richtung eines agilen Mindsets entwickeln zu können?
Also auf jeden Fall die Offenheit für Veränderungen. Mhm. Ja, wir haben halt eine volatile Welt gerade und es gibt einfach gerade viele Veränderungen. Wir machen ja auch gerade in der Park-IT eine große Veränderung von wenigen Mitarbeitern auf jetzt knapp 500. Und klar, das bringt viele Veränderungen von mit sich. Als ich anfangen durfte, durfte ich noch ein Spiel installieren auf meinem PC. Mittlerweile muss ich für jede Software, für dieses bisschen einen Antrag machen. Ja, das ändert sich. Das kann man gut, das kann man schlecht finden. Aber diese Veränderungen anzunehmen und zu überlegen, wie können wir daraus jetzt das Beste machen? Wir haben ja halt Einflüsse, die können wir nicht beeinflussen. Sei es unser Mutterkonzern Atruvia, die sagt, hey, wir brauchen aber das und das. Unsere Kunden sagen, die brauchen das und das. Oder die Aufsichtsbehörden, die sagen, wir erwarten von euch das und das. Und da gehört es dann einfach dazu, das anzunehmen, zu akzeptieren, dass es erstmal so ist, weil ich kann ja gewisse Sachen nicht beeinflussen, und dann zu schauen, wie machen wir das Beste daraus. Also ich habe immer das Bild im Kopf wie Wasser. Wasser fließt und da ist dann halt ein großer Brocken und da muss, das Wasser kriegt den Brocken da nicht weg, aber drumherum fließen und dann zu schauen, okay, so klappt es, ist vielleicht jetzt nicht der optimale Zustand, aber so kommen wir jetzt mit dieser neuen Situation klar. Ich glaube, das ist für mich so das Wertvollste, also Gut, das man braucht, und den Mut zur Retrospektive, den zu haben, zu überlegen, okay, was ist eigentlich nicht gut gelaufen, also eine positive eine positive Einstellung zur Fehlerkultur. Und dann zu schauen, okay, ist jetzt nicht doll, aber wie machen wir das besser? Und diese zwei Sachen plus natürlich auch gut kommunizieren, weil am Ende arbeitet man im Team, man muss irgendwie jemandem sagen, hey, das fand ich jetzt nicht so gut, dass du das gemacht hast. Das gibt, kann man ja auf verschiedenen Arten sagen, aber das konstruktiv zu äußern, sodass man das im Team dann bewerten kann und schauen kann, welche Maßnahmen man ergreift, das ist halt so die hohen Gute, würde ich sagen, die man mitbringen muss.
Mike, zum Schluss würde ich noch mal gerne den Blick auf den Working Dead, Mike, jene werfen. Gab es schon mal eine dieser klassischen Situationen, in denen dein Kind mitten im Meeting die Hauptrolle übernommen hat oder wo du irgendwie dir ein ungestörtes Telefonat mit kreativen Mitteln erkaufen musstest?
Ja, also gerade letzte Woche war es gewesen, seit mein Sohn mit dabei war. Also erst meine Tochter und dann so, oh, ne? Und dann kurzer Austausch.
Akustisch.
Ja, genau. Und dann ein kurzer Austausch, dann habe ich den Großen gehabt und dann hat er die ganze Zeit gewunken und alle sind natürlich zurück. Das war sehr toll gewesen. Aber früher, das ist immer noch so, da habe ich noch ein schönes Foto, da musste ich halt in einem wichtigen Meeting mit dabei sein und der Kleine kam und wollte auch nicht weg. Und dann haben wir den Trip-Trap gesetzt, der hat ja so einen kleinen Tisch gehabt. Auf den Tisch habe ich dann eine alte Tastatur gesetzt und er hat darauf rumgehämmert. So, und so kann ich mir halt schon mal sehr gut Zeit erkaufen und das hat halt, ja, ein schönes Bild, was da entstanden ist und ja, man muss halt kreativ damit umgehen, ne?
Gibt es noch einen Tipp, den du Vätern mit auf den Weg geben möchtest, die überlegen, Elternzeit zu nehmen und vielleicht noch mit sich hadern? Gibt es da etwas?
Ja, einmal zu überlegen, was könnte ich dabei verlieren? Also ich sage mal auf den Familienaspekt, weil es sind so viele schöne Eindrücke. Gerade in den ersten Wochen passiert so viel beim Kind. Möchte ich das verlieren? Ist es mir das wert? Und was ich immer sage, sich auf der Arbeit nicht allzu wichtig zu nehmen. Das ist zu sagen, okay, die Arbeit ist halt Arbeit. Es wird nachher keiner am Ende des Lebens sagen, boah, du hast aber super gearbeitet, ne? Sondern am Ende stehen deine Kinder da und gucken, oh, das war aber ein super Vater. Das möchte ich erreichen. Das heißt, der war für mich da. Klar war der mal nervig gewesen, das liegt in meiner Natur, dass ich dann auch mal nervig bin und oh, Papa, freue ich mich ja auch schon, dass es gesagt wird, so, oh, Papa, das war peinlich. Habe ich zu meinem Vater auch gesagt. Ja, da sollte jeder drüber nachdenken und offen damit umzugehen und zu spielen, also fair zu spielen gegenüber den Mitarbeitern, den Kollegen, zu sagen, hey, ich möchte es gerne tun und halt auch zu überlegen, wenn ich das nicht kann, bin ich dann beim richtigen Arbeitgeber, weil wenn eine Familie jetzt nicht vor Arbeit stellen kann, kann er das auch zukünftig? Das sind ja einfach viele Herausforderungen, die auf einen dazukommen. Dann auch zu gucken, passt vielleicht ein anderer Arbeitgeber, der die Familienwerte mehr zu schätzen weiß, besser.
Mike, vielen, vielen Dank für dieses kurzweilige Gespräch mit dir. Ich bin sicher, du bist vielen Vätern ein tolles Vorbild und deinen Kids ein toller Papa.
Vielen Dank.
Dankeschön fürs Mitmachen.
Danke, dass ich da bin.
Wenn dir unser Podcast gefällt, bleib gerne dran und abonniere ihn. Überall da, wo es Audio-Podcasts gibt oder auf www.parkit.de. Den Link findest du in den Shownotes. Dankeschön für deinen Besuch bei der Park-IT. Ich hoffe, der Blick hinter die Kulissen hat dir gefallen. Tschö und bis zum nächsten Mal. Deine Stefanie.